unseren Umgang mit der Bibel. Auf Deutsch gesagt, was bedeutet Bibel für uns? Wie können wir die Bibel für unser Leben als Christen anwenden? Und ja, ich habe schon letzte Woche eine Faltkarte mitgebracht. Heute habe ich auch so eine, damit ihr merkt, wie schön das ist. Kann man viel lesen. Also das ist nicht nur Vorder- und Rückseite, sondern noch viel mehr, was dazu gehört. Diesmal geht es um die Geschichte der ersten Gemeinde. Und da oben seht ihr, es geht um die Apostelgeschichte. Dort wurde die Geschichte der ersten Gemeinde aufgeschrieben. Und da kann man viel von lernen, auch wie heute. Wir können viel lernen, wie Jesus zum Mittelpunkt im Leben der ersten Christen geworden ist und was alles dazu gehört. Gleich dazu. Jetzt kommt ein Werbeblock. Solche Faltkarten gibt es bei uns am Büchertisch. Kann man sie sehr, sehr günstig erwerben. Und wenn einer sagt, okay, ich will alle 40 haben, kein Problem, gibt es einen Sonderpreis. Nur heute, nein, nicht nur heute, aber heute auch noch, kann man sie sich das besorgen. Denn diese Faltkarten dienen dazu, um in der Bibel nicht nur zu lesen, sondern sie zu studieren. Und das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, was meint die Bibel, wie sind die Zusammenhänge und wie war das auch historisch alles da zu orten. Ja, hier sehen wir die Bücher des Neuen Testaments und das Buch, von dem ich gesprochen habe, ist eben die Apostelgeschichte, habe ich extra grün ausgemalt für heute. Und wir merken, wie nach dem Tod Jesu zu verschiedenen Zeiten diese Bücher unter Eingebung des Heiligen Geistes aufgeschrieben wurde. Hier das letzte Buch. Ja, Apostelgeschichte. Heute geht es darum, wie Gott seine Gemeinde baut. Man würde dazu neigen vielleicht, das ist so eine technische Sache. Da brauchen wir jemanden einzuladen, der einfach mit Firmenaufbau und irgendwelchen geschäftsunternehmerischen Dingen vertraut ist. Und er sagt uns, wie kann man das mit paar schnellen Griffen machen. Nein, es geht darum, was sagt die Bibel zum Thema die Gemeinde, wie die Gemeinde aufgebaut wird, und zwar, dass Jesus dort im Mittelpunkt steht. Ich lese aus der Apostelgeschichte 2, das sind nur ein paar Verse, und ich denke, aus Ehrfurcht vor Gottes Wort stehen wir noch einmal auf. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Pfingstsonntag. Petrus hat gepredigt, das hat Menschen, viele von ihnen mitten ins Herz getroffen, fragten sich, was sollen wir tun? Lasst euch taufen. Und hier steht's weiter. Die 3000 Menschen, die sich da bekehrten und in die Gemeinde aufgenommen wurde, wie wirkte sich das weiter? Wie hat der Heilige Geist im Leben der Neubekehrten gewirkt? Und in der Gemeinde. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter allen, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen bei ganzem Volk. Der Herr aber fügte täglich zu der Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, was für eine Beschreibung. Das ist schwer für uns heute zu verstehen, diese Begeisterung, was die Menschen bewegt hat, die Christen geworden sind. Herr, bitte erschließe uns dieses Wort und begeistere uns aufs Neue. Öffne unsere Herzen, unsere Gedanken, unsere ganzen Persönlichkeiten. Und wir bitten dich darum, dass du dies ist dein Wort, aus den Buchstaben zum Leben erwächst für uns alle. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Drei Punkte, die ich zumindest ansprechen möchte, ist Gemeinschaft und Leben durch reine Lehre. Gottesfurcht und Großzügigkeit und große innere Freude und Fröhlichkeit. Ja, nicht ein technisches Werk, sondern Jesus in der Mitte, der am Kreuz für die Christen gestorben ist, auch für uns, für alle. Nun kommen wir zum ersten Punkt, Gemeinschaft und Leben durch Lehre, reine Lehre der Apostel. Wir lesen hier im Vers 42, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Die Lehre der Apostel steht hier an erster Stelle. Denn die Gemeinde Jesu war damals und ist auch heute noch eine Jüngerschaftsschule. Da dürfen wir lernen, was es bedeutet, als Christ zu leben. Und unsere wichtigste Aufgabe als älteste Gemeinde, der Gemeinde und als Pastoren ist, Menschen Gottes Wort zu lehren. Und deshalb lernen wir auch selbst, damit wir auch andere lehren können. Darum stand damals die Lehre und Predigt in den Zusammenkünften der Gemeinde. Und das sollte auch heute so sein, im Mittelpunkt. Die Lehre sollte kein Anhängsel sein an Gesang, an Gebete, an irgendwelche Mitteilungen, sondern das Wort Gottes steht im Zentrum der Gemeinde. Es ist der Mittelpunkt einer christlichen Gemeinde. Diese Lehre sollte das Gemeindeleben bestimmen. Noah, wo bist du hier? Du kriegst heute eine Bibel. Hier heißt es Neues Leben Übersetzung. Das ist ein Programm. Eine Bibel und hier steht noch Neues Leben Übersetzung. Denn wenn ein Mensch sich taufen lässt, dann ist das Alte vergangen, siehe Neues ist geworden. Also lese tüchtig in der Bibel und lass dir die Bibel durch die Kraft des Heiligen Geistes erschließen. Also persönliche Bibellektüre, aber auch Kleingruppen, Bibelstunde vielleicht, was so dran sein wird. Die erste Gemeinde begehrte danach, noch mehr über Gott zu erfahren und über das, was Jesus getan hat. Sie richtete sich nach den Worten Jesu aus dem Johannesevangelium 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Das ist eine Bedingung eigentlich, um ein Jünger Jesu zu sein, um sich so nennen zu dürfen, im Gottes Wort zu bleiben. Und das bedeutet, stellt euch das wie ein Haus vor, hier reinkriechen und drinnen sein. Drin leben, dass es zum Leben wird für uns. Zu einem Fluidum, in dem wir uns bewegen, was nicht nur wir manchmal mitnehmen an einem Sonntag für unser Leben, sondern was unser tägliches Leben bestimmt. Ich finde das faszinierend. Menschen, die sich Christen nennen, heutzutage und sich kaum für die Bibel interessieren, sind demnach, was Jesus gesagt hat, in meinem Wort bleiben, keine wirkliche Jünger Jesu. Sie verdienen den Namen Namenschristen. Also hier ist die Rede von einem Begeisterten von und durch Gottes Wort Christ sein. Wahre Christen lieben die Bibel und sie gehorchen auch dem, was da drin steht. Und ja, sie saugen Gottes Wort auf wie die Bienen den Nektar von den verschiedenen Blüten. Kann man sich vorstellen. Ich bin heute ein Bienchen und ich will hier saugen. Bei Juden gibt es so ein Fest extra, wenn sie mündig werden, bekommen sie, gibt es so ein extra Torahfest. Und dann, manche machen das so, da, um ihnen das schmackhaft zu machen, dass sie eine Torahrolle mit Honig beschmieren, damit sie dran lecken können, wie köstlich Gottes Wort ist. Das machen wir heute nicht. Aber ich habe mir das schon mal überlegt, aber vielleicht irgendwann mache ich das, aber ist noch nicht so weit. Ich habe noch nicht die innere Überzeugung dafür gewonnen. Ja? Also sie saugen Gottes Wort auf. Wo das passiert, dort geschieht Pfingsten. Dort wirkt der Heilige Geist. Ja, in der Gemeinde wird also gelehrt und gelernt. Nun, die Gemeinde ist auch eine Familie. Familie der Kinder Gottes. Da lesen wir, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, hatten wir schon, und in der Gemeinschaft. Beständig bleiben in der Gemeinschaft. Es bedeutet nicht, zu Weihnachten mal in die Kirche zu gehen. Es hat damit gar nichts zu tun. Oder sehr, sehr wenig. Und es ist nicht mal nur einmal am Sonntag, sondern das ist noch viel, viel mehr. Gemeinde ist schon auf der einen Seite eine Lehreinrichtung, wie eine Schule oder eine Universität, wo wir Gottes Wort studieren, lernen und studieren. Es ist eine Familie. Und manche Menschen sind der Meinung, je größer, dass in einer großen Gemeinde es überhaupt nicht möglich ist, eine richtige Gemeinschaft zu erleben. Das habe ich auch gedacht. Ich war schon in kleinen Gemeinden und ich sage mal, kann man, muss man nicht. Davon hängt es nicht ab, wie groß oder wie klein die Gemeinde ist. Es kommt darauf an, wie die Gemeinde organisiert ist, wie sehr sie sich dem Gotteswort nahe fühlt. Beispiel Jerusalem. An einem einzigen Tag sind 3000 Menschen gläubig geworden. War die Gemeinde groß? Da waren schon vorher welche. Ja, das war schon eine große Gemeinde, die war ein bisschen größer als unsere. Und da steht es, und sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Sie trafen sich im Tempel, aber auch in Privathäusern. Und wir sehen hier, wie entscheidend es ist, dass man eine Gemeinschaft hat, die über den Sonntagsgottesdienst hinausgeht. Man trifft sich. Hier steht in Privathäusern. Okay. Das ist keine große Entdeckung jetzt, zumindest seit dem 20. Jahrhundert. Man hat sich schon in kleinen Gruppen getroffen. Früher nannte man das hier zum Beispiel die Gemeinde Bibelschule, Sonntag vor dem Gottesdienst. Das waren aber keine Privathäuser oder Hauskreise. Wir nennen das heute Kleingruppen, sind ganz verschiedene. Noah, es gilt auch für dich. Für dich ist die Gemeinde ganz, ganz wichtig, ist deine Familie. Und auch Kleingruppen sind wichtig. Auch das Gemeindeunterricht jetzt. Das ist auch eine Kleingruppe oder Jugend oder irgendwann eine Gruppe, in der du gemeinsam mit anderen nicht nur in der Bibel liest, sondern auch über das sprichst, was dich bewegt. Man trifft sich in den Glaubensgeschwistern auch in der Woche. Oder man trifft sich einfach so mit einem oder mit zwei. Man telefoniert auch miteinander. Man skypt. Wir haben heute noch andere Möglichkeiten der Gemeinschaft, auch wenn das Persönliche nicht ersetzt werden kann. Ja, die Gemeinschaft, von der hier die Rede ist, heißt auf Griechisch Koinonia. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht in erster Linie, dass es sich hier schließt, vor allem um ein geselliges Beisammensein handelt. Wir hatten hier gestern in unserem Carré Eckernfeld auch so eine Sause. Also eine Gemeinschaft, kann man so sagen. Das ist hier nicht gemeint. Und Gemeinschaft ist, diese Koinonia ist nicht, wenn man sich zusammen zum Joggen trifft, auch als zwei Christen. Es ist auch Gemeinschaft, aber es ist noch mehr, geht drüber hinaus. Auch über die Gartenarbeit hinaus, hier in der Gemeinde. Oder Spaziergänge und das gemeinsame Musizieren und so weiter. Unter der Gemeinschaft der Jünger Jesu verstehen wir oder versteht die Bibel Christen, die an ihrem persönlichen Glaubensleben, an ihre Nachfolge an Jesus Christus, an ihre tiefen Beziehung zu Jesus auch einander teilhaben lassen. Sie sprechen auch darüber. Die haben zwar zusammen Rasen gemäht, aber zwischen der einen Leerung des Korbs und der anderen haben sie sich hingesetzt und haben wir halt drüber gesprochen, wie geht's dir, wie kannst du das unter einen Hut bringen jetzt, das, was du erlebst, mit deinem Glauben. Ja, da merkt man, ganz viele Möglichkeiten geben des Zusammenseins, aber das Glaubenleben sollte da eine große Rolle spielen. Wir verbringen also gemeinsam unsere Zeit. Wir erzählen einander, wie es uns geht. Wir teilen Freude und Leid, Stärken und Schwächen. Wir sprechen über geistliches Wachstum oder vielleicht Stagnation, wo wir an der Stelle treten. Und über unsere Kämpfe, auch im Glauben, über die Zweifel, die wir haben. Vielleicht beten wir zusammen. Wir lesen zusammen in der Bibel, wir ermahnen uns oder wir trösten uns und wir bekennen auch unsere Sünden einander. Vielleicht helfen wir uns so gegenseitig, wenn wir so drüber sprechen. Auf jeden Fall ist eine solche Gemeinschaft was völlig anderes als die anderen Gemeinschaften. Und eine solche Gemeinschaft ist hilfreich in Bezug auf unseren Glauben, auf unsere Jüngerschaft. Ja, Gemeinschaft der wiedergeborenen Christen. Mit ungläubigen Menschen, sage ich das mal ganz knallhart, können wir eine solche Gemeinschaft nicht haben. Wir können mit denen nicht über unseren Glauben sprechen. So, vielleicht ergibt sich eine Möglichkeit, wo wir von unserem Glauben erzählen. Aber so tiefgehender über die Nachfolge lässt sich so nicht sprechen. Gott hat uns also diese Koinonia als ein Geschenk gegeben. Und das gilt seinen Kindern. Hier jetzt große Klammer. An dieser Stelle möchte ich diesen Gedanken auf eine Ehe übertragen. Auf eine Partnerschaft der Ehe. Wenn du mit einem Menschen verheiratet bist, der keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hat, kannst du als Christ oder Christin nicht über deine lebendige Beziehung zu Jesus Christus sprechen. Es ist schwierig. Manchmal ist es sogar unmöglich. Manchmal ist es ein Grund zum Streit. Ich weiß, wovon ich spreche. Auch wenn manchmal gesagt wird, nee, das wird schon klappen. Eine solche Koinonia, eine solch so gemeinte biblische Gemeinschaft ist in so einer Ehe nicht möglich, ohne weiteres. Es kann wirklich zu einer Eskalation sogar führen. Dort kann ein solcher Austausch über den Glauben nicht stattfinden. Deshalb sagt die Bibel, die Christen sollen keine Ungläubigen heiraten. Knallhart. Und die Bibel hat recht, sage ich, aus vielen, vielen Jahren und einigen Jahrzehnten meine Erfahrungen als Pastor. Auch wenn es am Anfang alles rosig aussieht. Aber früher oder später kommt es zur Eskalation. Es ist was anderes, wenn einer Christ wird, wenn er schon in einer Ehe steckt. Ja, ist zu negativ. Wenn er schon eine Ehe genießt vielleicht. Ja, okay, gut. Ja, aber ich mache Klammer zu jetzt. Ich wollte diese Problematik euch nur kurz aufzeigen. Ja, Heiligung ist ein Gemeinschaftsprojekt. Also die Fortschritte tun im Glauben ist ein Gemeinschaftsprojekt, zu dem auch andere Christen gehören. Lesen wir von auch im Philipperbrief. Wenn es also eine Ermahnung in Christus gibt, einen Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, ein Erbarmen und Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig, einträchtig. Puh, schwierig genug. Aber hier ist wieder eine Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Gotteskindern erwächst allerdings, das möchte ich hier auch betonen, aus der persönlichen Gemeinschaft eines jeden Einzelnen mit Gott, mit Jesus Christus. Und dann wird das sozusagen in die gemeinsame Schatzkiste reingelegt. Und die anderen können davon profitieren und ich von dem, was die anderen mit Gott erlebt haben, auch. Ja, persönlich Zeit mit Gott verbringen, persönlich auch in der Bibel studieren. Und hier steht noch von was anderem. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Ja, sie zelebrierten das Brotbrechen grundsätzlich. Sie sind gerne zusammengekommen, wie es hieß, in Privathäusern. Sie aßen gerne zusammen und sie brachen Brot. Damals gehörte Brot zu den Grundnahrungsmitteln. Heute ist es Fleisch eigentlich. Lässt sich nicht brechen, aber okay. Nun, weil es uns so gut geht. Brot brechen war ganz wichtig. Aber es ging ihnen nicht nur darum, beim Brotbrechen, von dem hier die Rede ist. Wenn sie dabei auch während einer Mahlzeit auf einmal das Mahl des Herrn feierten, dann taten sie, um sich daran zu erinnern, was Jesus Christus am Kreuz für sie alle getan hat. Das war die Erinnerung, Mahl des Herrn. Und das stand in der Mitte ihres Glaubens auch. Und in der Mitte ihrer Gemeinschaft, in ihrer Theologie. Das war keine Routinefeier oder irgendwelche liturgische Angelegenheit einmal in zwei Monaten oder im Monat, sondern es war ein Herzstück ihres Glaubens. Deshalb, Noah, denk immer dran, wenn Abendmahl gefeiert wird in der Gemeinde, da muss ich dabei sein. Und dann werde ich Druck machen, auch bei den Eltern, du hast noch kein Auto oder hast du schon? Nee. Und sage, ich muss heute in die Gemeinde. Heute gibt es Abendmahl. Ja, ich kenne Kinder, die so Druck auf ihre Eltern ausgeübt haben, dass sie sogar fast jeden Sonntag da waren. Das hat mit eurer Familie nichts zu tun, aber ich möchte es nur so sagen. Abendmahl ist ganz, ganz wichtig. Nehmt daran teil. Und das gemeinsame Gebet, das ist was anderes, als wenn jeder in seinem stillen Kämmerlein oder irgendwo in der Natur betet, sondern ich bete mit anderen Christen, denn da drauf hat Gott eine besondere Verheißung gelegt. Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und auch das Gebet, die Kraft des Gebetes hat eine größere Durchschlagskraft. Okay? Ich will jetzt hier keine militärischen Beispiele dazu bemühen, aber das hat noch größere Wirkung. Der Geist Gottes ist sozusagen in seiner geballten Kraft da. Anwesend. Und deshalb darf Gebet nicht in private Gemäche und Räume verdrängt werden, sondern das gehört zur Gemeinschaft. Sucht immer das Gebet in der Gemeinschaft. Wenn man was hat, Krankheit, wie auch immer, sagt der Gemeinde, dass sie dafür betet. Oder ruft jemand an. Oder trefft dich mit einem Christen und bete. Gilt auch für dich, Noah? Du hast was am Herzen? Dein linker Schuh drückt im übertragenen Sinne, dann sucht jemanden, einen Christen, mit dem du beten kannst. Oder sagt sogar deinen Pastor oder Ältesten, betet bitte für mich, ich habe da eine ganz wichtige Prüfung morgen oder wie auch immer. Das gilt für uns alle. Wir teilen sogar große Sorgen in der Gemeinde. Und wir erleben hier, es kommt gleich, auch in diesem Bibeltext, Wunder. Immer wieder. Weil wir daran glauben, dass Gott da auch einwirken kann. Lass uns, meine Lieben, eine betende Gemeinde sein. Das Licht ist aus. Nee. Und als andere Menschen es beobachtet haben, kam eine große Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Die Menschen, die waren, wie sagt man das so ganz literarisch, von den Socken, ja, die waren einfach überwältigt, was da passiert ist. Das war überhaupt nicht normal. Deshalb Zeichen und Wunder. Das haben sie gesehen. Und deshalb überkam sie eine Gottesfurcht. Gottesfurcht und Achtung. Auch vor den Christen damals. Und das wird auch nicht anders heute sein. Gottesfurcht ist grundlegend auch dafür. Und das ist schon ein guter Anfang, damit Gott einen Menschen zu sich zieht und einen zum Glauben kommt. Gottes Furcht im Sinne der Anerkennung, Ehrerbietung Gottes. Gott ist groß. Ich bin doch noch ein Staubkörnchen. Und Gott bewirkt Sachen bei denen da, die sich Christen nennen. Ja, und das passiert auch und sollte auch in unseren Gottesdiensten und Zusammenkünften. Wenn wir zusammenkommen als Christen, sollte die Furcht Gottes im Sinne, dass wir wissen, wie groß Gott ist und wie allmächtig und wie heilig und wir von ihm einfach abhängig. Die Zusammenkunft der Gemeinde ist immer eine Begegnung mit der Heiligkeit Gottes. Da treffen wir nicht einen Kumpel, sondern einen heiligen Gott. Und deshalb sind Gottesdienste keine Unterhaltungsshow, auch wenn es manchmal solche Elemente gibt, sondern Begegnung mit dem heiligen Gott. Die sind dazu da, um Gott wirken zu lassen, um ihm zu begegnen, um ihn zu ehren. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das erleben, dass Menschen ermutigt, ermahnt, je nachdem, was sie brauchen werden, oder vielleicht, dass sie zerbrechen sogar vor Gott und tun Buße, wie die Bibel das sagt, und umkehren. Dass sie sich aufzeigen lassen, irgendeine Sünde und der Sünde überführen. Und auf einmal wird Tabula Rasa gemacht, zurück zum Anfang. Wie bei dem Spiel, ärger dich nicht, Mensch. Mensch, ärger dich nicht. Ja, so ist es. Ja, und das Letzte noch, wir sollen großzügig sein. Die Gemeinde war großzügig. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem sie es nötig hatten. Interessanterweise ist hier nicht die Diakonie gemeint, die wir verstehen. Da sind die Kirche voll von diakonischen Einrichtungen, in denen Leute arbeiten, die mit christlichem Glauben oft nichts zu tun haben. Diakonie bedeutet, ich habe ein Herz für andere. Ich möchte anderen dienen. Und zwar deshalb, weil ich von Gott geliebt bin, weil Gott mich gerettet hat. Deshalb kann ich es nicht anders. Ich kann das nicht für mich behalten. Die Frage für mich ist nicht, wie viel Zeit, wie viel Kraft, wie viel Geld ich gebe bei diesem Dienen, sondern wie viel ich davon behalten darf. Ich möchte Gottes Werk in dieser Welt tun. Und an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die es möglich machen, dass wir als Gemeinde leben und in dieser Welt mit beiden Füßen stehen und noch anderen Menschen dienen. Auch, dass es möglich ist, dass wir in der Rickmersstraße dieses diakonische Projekt fortsetzen können. Es geht darum, dass so eine Art Ausgleich geschieht. Es geht nicht darum, dass ihr in Not geratet, indem ihr anderen helft. Es geht um einen Ausgleich. Also einer, der kein Geld hat, soll nicht klauen gehen, um anderen zu helfen, sondern wenn man was hat, dass man es teilt. Im Augenblick soll euer Einfluss oder Überfluss ihrem Mangel abhelfen, also Mangel der anderen, damit auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel abhilft. Also der Überfluss der anderen. Einmal sind die anderen in der Not, einmal sind wir in der Not und so wird gegenseitig geholfen. Erlöste der Menschen sind nicht geizig. Also hier ist nicht die Rede von den Schotten und auch nicht von den Schwaben, sondern von Christen. Sondern sie geben großzügig auch Zeit. Sie geben ihr Ohr und hören zu, was auch immer. Und das tun sie mit Freude und lauterem Herz. Wir kommen zum Schluss. Gott baut seine Gemeinde durch die reine Lehre, die die Gemeinschaft bestimmt. Sie ist erfüllt, diese Gemeinschaft, mit Gottesfurcht und Großzügigkeit und durchdrungen mit innerer Freude und Fröhlichkeit. Innere Freude und Fröhlichkeit. Also keine Karnevalstimmung, sondern das kommt von innen. Ja, da sehen wir die Säulen der Gemeinde. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebete. Das ist und Fundament ist Jesus Christus. Ich gehöre zur Gemeinde, die unser Herr und Gott baut. Das ist ein Ausruf im biblischen Ausmaß. Gott baut seine Gemeinde. Ich möchte beten und danach singen wir das Lied Dir gehört mein Lob. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Beispiel dieser Gemeinde in Jerusalem, für das Beispiel der ersten Christen. Wir danken dir dafür, dass diese Menschen damals sich dir geöffnet haben und dass dein Heiliger Geist in ihnen und durch sie wirken konnte. Herr, wir bitten dich darum, baue deine Gemeinde heute, auch hier in Bremerhaven, auch hier durch diese Baptistengemeinde, durch jede und jeden von uns. Und wir möchten dich darum bitten, dass du uns mit so viel Lob erfüllst und Dankbarkeit, damit wir mit einer ganz neuen Motivation, mit neuer Begeisterung dabei sind an diesem Bauwerk, deinem Bauwerk. Denn es geht nicht um unsere Gemeinde, sondern um deine Gemeinde. Denn du hast doch gesagt, Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Amen. Amen.